Herzlich willkommen zum 7. Komm zum Cast. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Zürcher Pressevereins ZBV und der Zürcher PR-Gesellschaft. Wir führen Gespräche mit Kommunikationsverantwortlichen und Journalisten und heute mal ein Gespräch mit jemandem, der die Medien sehr genau beobachtet, analysiert und zwar wissenschaftlich. Mein Gast ist Ottfried Jahren. Er ist Kommunikationswissenschaftler, Professor am Institut für Publizistikwissenschaften und Medienforschung an der Uni Zürich. Und 2012 wurde er vom Bundesrat zum Präsidenten der 15-köpfigen eidgenössischen Medienkommission gewählt, die den Bundesrat in Medienfragen berät. Seine Präsidentschaft läuft Ende September aus. Zeit also für eine Bilanz und vielleicht auch Zeit für eine objektive Analyse der Medien in Corona-Zeiten. Herzlich willkommen im Komm zum Cast, Ottfried Jahren.
Herzlichen Dank, freue mich sehr.
Herr Jahren, eine Frage, die ich allen meinen Gästen am Anfang stelle. Was hat Corona Sie ganz persönlich gelehrt?
Dass man vor Überraschungen überhaupt nicht geschützt ist und dass es Überraschungen sind, die doch relativ tief ins Leben eingreifen, in das individuelle Leben. Sonst sind es immer nur die anderen, die betroffen sind. Hier war man selbst und mit vielen anderen betroffen.
Also ein Gefühl der Unsicherheit auch. Plötzlich spricht da, springt uns da etwas an.
Ja, es ist und dann auch ein natürliches Ereignis. Normalerweise hat man mal Angst vor technischen Unfällen, technischen Ereignissen. Plötzlich was Natürliches, vor dem man sich nicht wirklich sicher schützen kann.
Sie sind Professor für Publizistik. Da frage ich mich immer so, sind Sie ein verhinderter Journalist gewesen oder weshalb jetzt Publizist?
Ja, in meinem Fall ist das schon so. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sicher damit nichts zu tun haben. Aber ich war eigentlich auf der journalistischen Achse und auf der klassischen Bahn mit dem Volontariat, Presse und dann Radio, Fernsehen hat mir leider, ich sehe ja dann Sie als Vorbild, nicht so angetan, aber ich wollte eigentlich in den Journalismus rein, das stimmt schon und bin dann eigentlich durch die Tätigkeit an der Uni angefixt worden, in die andere Richtung zu gehen, eher in die Analyse.
Und was macht jetzt ein Publizistikprofessor? Liest er ständig Zeitungen, schaut alle Medien, analysiert die oder was macht er?
Ich glaube, er sollte oder sie sollte es schon tun. Aber viele Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sich sehr mit abstrakteren, allgemeineren Vorstellungen. Auch das muss es geben. Aber ich glaube, der Bezug zur realen Welt, zur realen Kommunikation, zur realen Medienstrukturen, realen Medienverhältnissen ist eigentlich wichtig.
Wenn wir nochmal zurückkommen auf Corona, da war ja oft dieser persönliche Kontakt war gekappt. Wir konnten uns nicht mehr mit so vielen Leuten treffen. Man musste zu Hause bleiben. Hat das die Bedeutung der Medien auch noch einmal erhöht, dass man noch mehr über die Medien erfahren hat und nicht mehr so eins zu eins
von Leuten? Eindeutig. Ich glaube, so Krisen dieser Art führen natürlich logischerweise dazu, dass das klassische Umfeld ausfällt. Man kann nicht mit so vielen Kolleginnen und Kollegen sprechen. Man beobachtet nicht andere. Man nimmt nicht so viel teil, sei durch Tramfahren oder Bahnfahren. Man hat weniger Eindrücke und ist stärker darauf angewiesen, was vermittelt wird. Deshalb habe ich auch argumentiert, die Medien sind in einer besonderen Pflicht. Denn das, was in der Welt passiert, und zwar in der kleinen Welt sogar passiert, wird plötzlich stark über die Medien vermittelt.
Sprechen wir mal über die klassischen Medien, bevor wir noch zu den sozialen Medien kommen. Also Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Fernsehen. Wie gut haben die jetzt ihre Aufgabe gelöst?
Das kann man schlecht, glaube ich, gesamthaft beurteilen. Ich würde nicht sagen, dass sie sie schlecht beurteilt haben. Sie sind genauso in diese Krise hineingefallen, wenn man so will, und mussten sich damit auseinandersetzen. Und sie mussten zum einen den Behörden dienen. Was ist ein wichtiges und richtiges Verhalten? Sie mussten die Diskussion mitverfolgen. Und sie sollten zugleich die Behörden kritisieren. Sie mussten sie beobachten und die Entscheidung kritisieren. Das ist nicht ganz einfach in einem solchen Umfeld. Und ich glaube, dass die Medien auch, wie wir alle, eine Zeit gebraucht haben, der Journalismus, um sozusagen den entsprechenden Track zu finden, wie man mit dieser Sache umgehen kann.
Waren die klassischen Medien zu wenig kritisch? Also die Rolle der vierten Gewalt quasi, der Beobachter oder der Kontrolle auch der Regierung, was da alles an Vorschlägen und an Anordnungen gemacht worden sind. Waren die zu wenig kritisch?
Ich glaube, man hätte bewusster, das sollte man daraus lernen, vorher schon trennen können. Wo habe ich eine Behördeninformation? Wo habe ich Behördenentscheidungen, die man vermitteln kann, die man aber auch kritisieren kann und darf und muss? Und wo bin ich sozusagen eigentlich bei der Analyse? Und das war zum Anfang, glaube ich, sehr vermischt. Man hat so getan, als sei man sozusagen das Vermittlungsorgan. Und man hat, glaube ich, mit der Zeit gelernt, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht zu eins macht mit dem Vermittlungsorgan.
Kann mich aber auch erinnern, dass es eine Zeit gegeben hat, wo, wenn man Kritik geübt hat, ist man sehr stark attackiert worden von vielen Leuten, die gesagt haben, das ist jetzt so eine Riesenkrise, seit 100 Jahren wieder mal eine Pandemie. Also da muss man sich quasi identifizieren mit der Regierung, da muss man hinter der Regierung stehen, das ist eine nationale Krise. Das gab es auch.
So, sicher, und das ist ja auch richtig. Also wenn man Verhalten beeinflussen will, und hier geht es um Verhaltensbeeinflussung, dass man ergreifen muss, muss man sich entscheiden, wie man damit umgehen will. Aber ich glaube, dass man die Trennung, wer ist für was zuständig, wer sind die Experten, Was sind die exekutiven Verantwortlichen? Was sind politische Prozesse? Und was ist die journalistische Perspektive? Das kann man, glaube ich, säuberlicher trennen und das sollte man auch lernen.
Und gibt es auch Unterschiede? Ich meine, zum Beispiel die SRG ist ja in einer speziellen Situation irgendwo als, nicht unbedingt als Staatssender, aber doch als öffentlich-rechtlicher Sender. Wenn man das jetzt vergleicht mit Zeitungen, privaten Zeitungen, gibt es da deutliche Unterschiede?
Ich habe die nicht beobachtet. Ich glaube auch, natürlich hat die SRG einen besonderen Auftrag, sozusagen was die Informationen angeht, die Breite der Informationen. Und sie hat auch im öffentlichen Interesse sozusagen dazu handeln. Und sie ist näher natürlich an die Behördenstrukturen, als es eine private Presse sein müsste. Aber ich glaube, alle haben die gleichen Situationen gehabt. Schock. Was ist das eigentlich? Wie gehen wir damit um? Also müssen wir aufpassen. Das heißt, man ist zunächst sehr stark den Vorgaben gefolgt und man ist eigentlich mit unsicheren Sachen umgegangen. Auch Wissenschaft hat keine so klaren Antworten drauf, dass man genau und exakt sagen kann, was ist das eigentlich? Wie lange wird es dauern? Wir sehen ja heute, wir wissen nicht sicher, wie lange diese Situation noch anhält. Pandemie mag es nicht mehr sein, aber pandemieähnlich ist es immer noch.
Das heißt, es ist auch ein Thema für die Wissenschaft, das dann nochmal aufzuarbeiten, die Rolle der Medien in dieser Krise. Gibt das dann wieder neue Proseminare, also Stoff
ja,
für neue
Seminare,
Proseminare
ohnehin, und Bücher? Das ist klar, aber es gibt natürlich da viele Publikationen, weil die Frage, was heißt das, andere veränderte Kommunikationsbedingungen, Isolationssituation, was heißt es, wenn die auch das Aufwachsen, Kinder und Jugendliche zum Beispiel oder auch Studierende, wenn sie unter ganz anderen Bedingungen sozusagen aufwachsen, was heißt das eigentlich, auch wenn da unmittelbarer Kontakt fehlt und welche Folgen hat diese Veränderung und wie wird die Wirklichkeit wahrgenommen, wie wird sie gedeutet? Und wie geht man mit Befunden und Ergebnissen um? Das sind, glaube ich, neue Dinge, auch die Frage der Legitimität von Expertise. Also welche Rolle soll Expertise spielen? Wie macht man sie kennzeitlich? Wie macht man auch die Ambivalenz von Expertise, auch den Widerstreit, den es ja bei den Expertiseerträgern gibt, wie macht man den sichtbar?
Und wenn Sie jetzt an Ihre Studenten denken, da haben Sie ja viel Kontakt. Lesen die jetzt noch irgendeine Zeitung? Schauen die noch Fernsehen oder sind die alle nur auf den sozialen Medien unterwegs?
Das geht natürlich zurück, das wissen wir. Gebündelte Leistungen, wie die Zeitung sie gebracht haben oder die Jahresfernsehen, sind natürlich eher bei der älteren Generation zu Hause und das verschiebt sich sehr markant und sehr deutlich. Gebündelte Leistungen und die klassische Form, sei es als E-Paper auch, hat weniger Chancen sozusagen in diesem Markt zu gewinnen und sich zu halten.
Sprechen wir noch über die sozialen Medien. Welche Rolle haben die jetzt gespielt in dieser Krise? Waren die jetzt entscheidend? Waren die wichtig?
Ich glaube, eine große. Und zwar allein deshalb, weil natürlich logischerweise jetzt unter diesen veränderten Bedingungen die Beteiligten Dinge miteinander teilen können. Aus Zeitung, aus den Medien, aus Radio und Fernsehen. Man teilt miteinander. Man vertraut auch den Kolleginnen und Kollegen und tauscht untereinander diese Informationen aus. Sie haben sich gewisserweise dazwischen geschaltet. Der Journalismus hat produziert. Teile davon sind sozusagen in diesen Interaktionsprozess dann gekommen und werden dort gemeinsam gespielt und bewertet und ausgetauscht. Das ist, glaube ich, eine neue Qualität. Das hat auch Risiken, weil man im Kolleginnen und Kollegenkreis nur noch das teilt, was man glaubt, teilen zu sollen und die anderen Dinge nicht sieht oder zu wenig sozusagen sich austauscht, dann ist es ein Problem, kommt es zu einer Schließung.
Und sind auf den sozialen Medien viele selbst zu einer Art Journalisten geworden? Also es gibt ja sehr viele, die sich da äußern, die auch Blogs schreiben und so weiter und so fort.
Das hat natürlich zugenommen. Also insgesamt hat sich der Markt massiv ausdifferenziert. Wir haben in der klassischen Publizistik eine Reduktion. Im Online-Bereich haben wir eine Vervielfachung des Angebots, was da ist. Dann haben wir noch die Blogger, dann haben wir noch die verschiedenen Formen der Bereitstellung über Websites. Und insgesamt ist natürlich das Volumen, was insgesamt verbreitet wird, massiv gewachsen. Dazu gehört die Organisation. Kommunikation natürlich auch, also das, was man PR nennt. Das heißt, wir haben es mit einem Wachstumsmarkt zu tun, der nur eben Finanzprobleme hat, zumindest zu teilen, nämlich den Journalismus, wo die Zahlungsbereitschaft eher schwach ist oder schwindet.
Also wir haben ein unglaubliches Wachstum des Angebots, aber irgendwie, wir haben ja auch nicht mehr Zeit zur Verfügung. Also das heißt, das verschiebt sich jetzt, das verschiebt sich in die neuen Medien und da wird natürlich auch viel über Fake News zum Beispiel gesprochen.
Genau, das hat, die Effekte sind dreierlei. Auf der einen Seite haben wir mehr Anbieter, die dazugekommen sind, auch im Online-Bereich, wer anbietet. Wir haben mehr Angebote, das hat sich ausdifferenziert. Und wir haben sozusagen eine andere Nutzungssituation. Die Nutzerinnen und Nutzer sind jetzt im Markt entscheidend. Sie wählen aus, greifen sich Teile heraus, teilen sie, gucken sich selektiv die Dinge an. Das führt logischerweise dazu, dass zum Beispiel algorithmische Verteilung oder Personalisierung wichtiger werden, wenn ich überhaupt noch versuchen will, als Anbieter Informationen oder Unterhaltung an irgendeine Gruppe sozusagen zu bringen. Der Markt ist sozusagen damit auch dynamischer geworden und nicht mehr so stabil. Journalismus setzt aber auf Stabilität, Planbarkeit, Sicherheit, die Korrespondentenzahlen zu halten, die entsprechenden Redakteurstellen zu halten, um zu wissen, was man eigentlich produzieren kann. Aber Sie können heute immer weniger wissen, wenn Sie etwas produzieren, kommt das eigentlich hinten aus? Also wird es Nutzerinnen und Nutzer geben? Das heißt, der Markt ist relativ dynamisch oder auch instabil geworden.
Und der instabile Markt, gefährdet der überhaupt den Journalismus?
Der instabile Markt erhöht die Risiken der Finanzierung. Wären Sie bereit, 4 Korrespondentinnenstellen für Afrika-Berichterstattung zu sprechen? Sind Sie bereit, bestimmte Korrespondenz, also um ein Beispiel nur zu haben, sind Sie bereit, da eigentlich hinein zu finanzieren? Was kommt dann da raus? Was können Sie eigentlich an welche Person wie bekommen? Gebündelt werden Sie es nicht mehr los oder nur noch mit Schwierigkeiten. Das heißt, Sie müssen überlegen, wie Sie eigentlich mit den Informationen umgehen. Das Risiko, glaube ich, was wir haben, ist, dass bestimmte dauerhafte Beobachtungen durch den Journalismus, autonom und selbstgestaltet, dass die schwinden, weil man nicht sicher weiß, ob es nachher zu einer Rezeption kommt, weil auch die Werbung natürlich dahin geht, wo die Rezeption stattfindet und die guckt nur dahin, wo sie stattfindet und zahlt auch erst dann, nicht vorher. Das heißt, die gesamte Vorabfinanzierung von der Werbung oder durch das Abo oder über Gebühren, wird sozusagen kritisch hinterfragt und schwindet. Damit nimmt die Risiken sozusagen der institutionellen Finanzierung, die nehmen zu, deutlich zu.
Mhm. Man spürt ja auch, dass es wenige Journalisten gibt. Ich spreche jetzt zum Beispiel vom Wirtschaftsjournalismus. Ja. Wenn man irgendwie schaut, es gibt viel weniger Wirtschaftsjournalisten, aber immer mehr Leute in der PR-Abteilung, auf den Kommunikationsetagen. Ja. Wir haben ein totales Missverhältnis. Was ist die Konsequenz von dem?
Ich glaube, die Konsequenz ist vielfältig, die man nicht unterschätzen darf. Wir haben also mehr Angebot, wir haben mehr Anbieter. Und auch ein Teil dessen, was man so Pseudojournalismus oder PR nennt, ist nicht unbedingt schlecht. Auch dort werden natürlich gehaltvolle, gesicherte, geprüfte Informationen verbreitet. Aber die Rezipienten, die Nutzerinnen und Nutzer, können immer mehr auswählen. Das heißt, die Bindung an den einzelnen Anbieter geht natürlich zurück. Dementsprechend müssen alle versuchen, die Aufmerksamkeit zu finden und zu steuern. Das führt dann dazu, dass sie aufreißerisch sind, dass sie boulevardesk sind, dass sie unterhaltender sein müssen, dass sie attraktiver sein müssen. Und das führt dazu, dass eine bestimmte Art von Machart, von Produkt an Bedeutung gewinnt. Oder die Technik kommt ins Spiel, Algorithmen, die genau gucken, was dort vor Jahren konsumiert. Also spielt man ihm das wieder zu. Oder man personalisiert Angebote und versucht sie sozusagen so als Masterangebot sozusagen anzubieten. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil, man bekommt das, was man will. Den Nachteil, man ist aber damit beschäftigt, das, was man dann bekommt, alleine anzugucken und hat wenig Zeit, sich andere Dinge
anzugucken. Man ist dann in einer Blase drin. Also man ist eigentlich immer mit der eigenen Meinung konfrontiert.
Man hat das Risiko und das nimmt zu, dass man sozusagen in den Feldern, wo es definiert ist, hineinkommt. Man hat sich vielleicht nicht für ein Thema Kunst interessiert oder für ein Thema, ich weiß nicht was, Ernährung. Plötzlich ist man damit konfrontiert, weiß aber gar nicht, wo kriege ich die Informationen her. Also die gebündelte Überblicksorientierung.
Also gebündelt heißt immer, eine Zeitung bündelt oder ein Fernsehsender,
der noch linear ist. Ich habe eine gewisse Struktur. Es gibt Beifänge, zufällig entdecke ich etwas, was ich interessant finde. Ja. Ach, es gibt ja auch Wirtschaft. Ja. Ist ja durchaus wichtig. Ja. Oder da sehe ich die Börse. Das sehe ich vielleicht dann nicht, wenn ich mich damit nicht bewusst mehr auseinandersetzen möchte.
Und diese Funktion der Journalisten, dass sie eben bündeln, dass sie quasi vorselektionieren, dass sie quasi das sammeln, was interessant sein könnte oder was die Journalisten glauben, dass es ankommen könnte, das wird immer schwieriger, das fällt immer mehr
das
weg.
Das wird schwieriger, Herr Lipp. Und das Zweite, was hinzukommt, wir haben eine ganz klare Trennung von Werbung und Journalismus, also Werbung und PR. Wir haben Trennnormen auch in Bezug auf, das ist jetzt Information, das ist jetzt Meinung. Das ist im Netz alles nicht mehr vorhanden.
Also das wird aufgeweicht,
total. Genau, diese klassische Trennung, die wir haben bei Formaten oder Genres, oder? Das ist eher ein Kommentar, das ist eine Meinung, das ist eine Information, da kannst du dich verlassen oder solltest du dich drauf verlassen, das ist eine Nachricht, das ist etwas anderes, das wird aufgeweicht. Also wir haben nicht nur sozusagen den Verlust der Funktion und Leistung der Journalisten, sondern eine Auflösung an gewohnten Formaten. Und hinter den Formaten steht ja eine Gewohnheit, hier zu wissen, ach ja, das ist ja ein Fernsehsender. In welchem Land auch immer ich bin, erkenne ich, oh, das ist eine Nachrichtensendung. Und damit weiß ich auch, das sind Nachrichten. Ob die gut oder schlecht sind, sei dahingestellt, aber ich sollte mich darauf verlassen können, dass es stimmt, was dort kommt. Wenn aber die Formate nicht mehr sicher sind, also die Orientierung, Formate und Genres sind Orientierungsmarken, dann wird es schwieriger, sich zu entscheiden und sich zu informieren.
Wie wichtig ist denn eigentlich noch so das Image, das Journalisten haben oder das Bild der Journalisten, also dass ich mich darauf verlassen kann. Ja. Weil bei einem Blogger weiß ich nie so genau, kann ich mich auf das verlassen, was der da jetzt macht oder macht er das nur aus Eigeninteresse? Kann man das bei den Journalisten noch oder auch nicht mehr?
Na, das zeigt die Forschung. Die Forschung zeigt eigentlich relativ klar, die Bindung ist an die Marke. Das ist dann die Marke zum Beispiel öffentlicher
also
oder NZZ oder SRG ist dann die Marke.
Und wie wichtig ist das noch,
diese Marke? Das spielt schon eine Rolle, das nimmt aber ab. Logischerweise nimmt es ab, weil die Bindung über ein Abo, im privaten Bereich bin ich Abonnent oder ewiger Käufer, ständiger Käufer, das nimmt aber ab. Die Bindung aber an Journalistinnen und Journalisten ist die Ausnahme von der Regel. Das sind die Anchormen, also das sind die großen Sprecher von Nachrichten oder bekannten Moderatoren und Moderatoren. Das ist eine ganz kleine Gruppe. Die Mehrzahl der Leute ist ja gar nicht bekannt. Und dann habe ich natürlich Bloggerinnen und Blogger. In Spezialkontexten, Reisen, Ernähren, Ausgehen, sind Bloggerinnen und Blogger vielleicht ganz wichtig für eine bestimmte Gruppe, für bestimmte Leute. Aber mehrheitlich ist die Bindung eigentlich an die Organisation. Organisationen prägen das, weil von Organisationen gehen wir von einer dauerhaften Leistung aus. Beim Blogger wissen wir ja nicht, ist er morgen krank, fallen seine Aktivitäten aus. Das heißt, wir delegieren eigentlich solche Verantwortungsfragen immer an Organisationen. Und deswegen sind die Organisationen wichtig. Die werden aber im Angebotsmarkt immer breiter, immer vielfältiger, immer vielschichtiger, sodass auch die Erkennbarkeit und Zuordnenbarkeit sinkt. Das heißt, die Chancen, die haben, Vertrauen aufzubauen, Glaubwürdigkeit zu entwickeln, sinkt, weil sie in einer scharfen Konkurrenz sind und weil sie immer kleinere Publika nur noch erreichen.
Und jetzt haben wir ja eine Situation, wir haben eben diese, ich sage jetzt mal, lokalen oder nationalen Marken, wo man eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, eben nehmen wir die NZZ, Times und so. Und dann gibt es aber diese internationalen neuen Dinge, oder Facebook, Googles und so weiter dieser Welt. Und die machen zum Teil jetzt auch auf Journalismus. Sie haben auch zum Teil Journalisten eingestellt, die machen auch News und so. Welche Rolle spielen diese Giganten, die ja unheimlich viel Werbung anziehen, die eigentlich von den klassischen Medienmarken Werbung abziehen ohne Ende, also Google und Facebook und so, die Werbung ist dort, die haben wahnsinnig viel Geld. Sind das Journalisten? Am Schluss ist auch die Frage, ist das jetzt ein journalistisches oder ist es einfach eine Plattform? Das ist auch eine Frage.
Ja, das ist eigentlich eine Plattform. Sie selbst sagen ja auch nur, dass sie Plattform sein
Sie wollen gerne Plattform natürlich sein,
weil sie bleiben.
Sie müssen weniger Verantwortung übernehmen.
Genau, sie wollen auch Plattform bleiben. Mhm. Wenn sie Medien wären, dann kämen sie unter die medienrechtlichen Regulierungen. Jedem Land Presserecht oder Rundfunkrecht wären sie drin. Also sie sind Plattform.
Das heißt, aber müsste man sie als Medien
machen? Aus meiner Position unbedingt, weil sie faktisch diese Leistung haben. Sie stellen auch keinen Content her, sondern sie bieten eigentlich dann Verlagen oder der SAG oder wem auch immer Distributionskapazitäten an. Teilweise unter ihrer eigenen Marke, teilweise sozusagen unter der Eigenmarke. Teilweise ist doch das drin, was geteilt wird. Das Problem, was wir alle haben, dass sie natürlich einen Kanal auf YouTube haben können. Den können sie sozusagen dann für ihre Nutzerinnen und Nutzer zugänglich machen. Aber die Rahmenbedingungen, unter denen YouTube arbeitet, wie die Werbung geschaltet wird, wie der Kontext gestaltet wird, ist in Händen in diesem Fall von Google, weil Google das Unternehmen ist, was sozusagen diesen Kanal bespielt. Das heißt, die Bedingungen, unter denen ausgestrahlt, verbreitet wird, sowohl ökonomisch, rechtlich, wie auch von der Nutzung her, ist bei den Plattformen. Und die Plattformen spielen eine zunehmende Rolle. Also ein großer Teil der Heranwachsenden, Jugendlichen, nutzt auch Informationen über die Plattform.
Das heißt, die klassischen Medien geraten völlig in Abhängigkeit von diesen Plattformen,
wenn sie
Distribution machen.
Genau, die Distribution ist, man kann es zuspitzen, aber es ist auch empirisch klar beobachtbar, die Distribution bestimmt die Plattform, weil sie haben die größten Vorteile, sie sind in der Netzwerkwirtschaft, sie können skalieren. Das können sie als SRG nicht, das kann ARD, ZDF und BBC vielleicht, weil die international unterwegs sind, aber sie können nicht skalieren. Sie sind unter Netzwerkbedingungen tätig und sie setzen auf Netzwerkeffekte, die ökonomisch relevant sind. Die Werbung setzt auch auf Netzwerkeffekte. Je mehr Leute sie in einem Netzwerk haben, persönlich für sich oder als Anbieter, desto attraktiver ist es einfach von den Kosten, sie sinken und sie haben mehr Chancen, Leute zu erreichen. Das kann ein klassischer Anbieter nicht machen. Ausnahmen vielleicht lokale Märkte, weil man dort auch das interaktive Miteinander hat, sich selbst kennt, also quasi kein technisches Netzwerk braucht, weil man schon ein Netzwerk sozial hat. Aber die Distributionsmacht, die ist erheblich. Und die hebelt auch sozusagen stark.
Also sagt jetzt der Wissenschaftler, die Bedeutung der klassischen Medien nimmt immer mehr ab, die Bedeutung dieser Distributionskanäle, Plattformen, die nimmt immer mehr zu. Wie sehen Sie die Entwicklung dann in den nächsten Jahren?
Die Sache ist tatsächlich so. Ich habe gerade mit Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der Ratspräsidentschaft in Deutschland ein Gutachten auch verfasst, braucht es Plattformen für die Medien? Das wird ja auch in der Schweiz diskutiert. Und die Frage, wie geht man damit um? Entweder man schafft diesen Schritt, ich glaube nicht mehr dran, weil ich glaube, dass es die Branche nicht gibt, weil die Widersprüche zwischen den Branchenakteuren ständig steigen. Aber es wäre eine Chance, die Auffindbarkeit zu erhöhen, den Wettbewerb neu sozusagen zu organisieren. Also Wettbewerb soll und muss bleiben, aber sozusagen auf gleich langen Höhen. Denn die Mehrzahl der Unternehmen, mittelständisch im Medienbereich, sind von der Technologie nicht in der Lage, die Technologie zu stemmen, sind nicht in der Lage, attraktive Leute für die Technologieentwicklung, das sind Entwickler, Informatiker, IT-Leute einzustellen, die IT dauerhaft zu betreiben und Geschäftsmodelle, die neu sind, zu implementieren. Sie können die gleichen Geschäftsmodelle natürlich übernehmen, Imitation macht man häufig im Markt, aber sie müssen ja neue Modelle entwickeln. Und dann wird es aufwendig, denn die müssen sie im Markt durchsetzen. Und gegen Facebook oder andere, auch Google, mit der Technologiemacht, der investiven Macht und natürlich auch den generellen Möglichkeiten der Geschäftsmodellentwicklung, glaube ich, hat man Schwierigkeiten. Ich sehe kaum ein Haus, was in der Lage ist, sozusagen selbst europäisch, was in der Lage ist, da voll mitzuspielen.
Und da kommt natürlich dann der Staat ins Spiel. Sie sind ja auch Präsident dieser Medienkommission. Die Frage natürlich, muss man Medien stärker unterstützen, die klassischen Medien? Und müsste man auch, und das ist ja, glaube ich, der Vorschlag, Online-Medien in der Schweiz auch zum Beispiel von Staates wegen fördern?
Man muss, glaube ich, zwei Seiten sehen und das wird versucht auf der EU-Stufe. Die EU-Kommission ist ja dabei, Digital Markets Act, Digital Services Act, Gesetze vorzubereiten, die den Online-Markt insgesamt anschauen, den Plattformmarkt. Das ist, glaube ich, Sachen zwingend. Denn Plattform ist ja nicht nur Information und Kommunikation, das ist auch Transaktion. Und das betrifft Dienstleistungen, das betrifft eigentlich übergreifende Märkte. Plattform konstituieren Märkte. Wenn man das nicht in die Hand nimmt, wird man den restlichen Teil auch nicht in den Griff kriegen, denn man muss ja auch die Marktsituation sozusagen mit in den Griff kriegen. Das heißt, diese Regelung ist die eine. Und da gibt es Defizite, weil die Politik diese Notwendigkeit der Investition oder auch der Regulierung in dem Bereich nicht sieht. Entweder man investiert selbst, nicht ganz einfach, oder man muss Rahmenbedingungen finden, unter denen sozusagen die Plattform generell agieren. Das ist etwas, was in der Schweiz viel zu wenig gesehen und diskutiert wird. Der Förderansatz ist ja nur eine Hilfsmaßnahme, ist, wenn man so will, eine Möglichkeit zu versuchen, technologische Vorteile oder Größenvorteile oder Skalenvorteile zu erlangen. Der Förderansatz wird immer nur dazu führen, dass man eigentlich Nischenmöglichkeiten schafft, aber keine substanzielle größere Förderung. Denn alle Online-Geschäftsmodelle, die wir bislang kennen im Bereich der Publizistik, Medien, haben das Problem, dass sie nicht die gleichen Erträge lösen können wie im klassischen Markt, dass sie nicht die gleichen Chancen haben auf Skalierung. Das geht nämlich um ein Massengeschäft und das ist im Kleinstaat verdammt schwierig, Massen zu generieren, zumal unter starken Konkurrenzbedingungen und wo man natürlich irgendwie erreichen muss, dass es auch noch eine Bindung im Publikum gibt. Nur das Publikum verhält sich nicht zwingend loyal. Das Publikum interessiert sich auch für Dinge, die auf anderen Sprachen kommen, die aus anderen Ländern kommen und das ist ja auch okay so. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort groß skalieren können und eine richtige Refinanzierung der Leistung erbringen im engeren journalistischen Bereich, wird kaum stattfinden. Empirisch kann man sehen, online ist überwiegend unterhaltungsgetrieben. Es ist stark auf News getrieben, schneller Verbrauch, schneller Durchsatz und wenig auf sozusagen auf hintergründiges Vertiefen.
Analysen, Hintergründe, genau. Das ist nicht die Stärke.
Das online sucht man dort auch nicht, weil Plattformen dafür nicht unbedingt zwingend sind, sondern dass sie kennst, die schnelle Nutzung. Die ganze Newsproduktion, die alle machen, um sozusagen eine Bindung zu erreichen und über die Bindung dann die Vertiefung zu verkaufen, hat natürlich Grenzen, denn so viele vertiefende Möglichkeiten und so weiter gibt es dann wiederum nicht. Also in einem Markt, der auch noch wächst.
Also ganz schwierig, finde ich interessant, weil Sie sagen, im Hintergrund und so, Analysen sind eigentlich nicht unbedingt gesucht. Die SRG möchte das aber jetzt zum Beispiel mehr tun. Sie möchte mehr Hintergrund ins Netz stellen. Kann das funktionieren?
Das kann funktionieren, wenn man sozusagen das als Gesamtkonzept sieht. Ich sage jetzt mal so als ein medienökologisches Angebot, wo ich sage, hier liefere ich dir die schnellen Dinge, die du brauchst und die du willst, die dich interessieren, das geht ganz flott. Und dann versuche ich dich, ich sage mal, auf die Plattform zu ziehen oder auf die Mediathek zu ziehen. Nur man muss schauen, warum soll jemand auf eine Mediathek gehen, wenn das Angebot zugleich bei YouTube ist? Oder. Das heißt, die Möglichkeiten für die Nutzerinnen und Nutzer wachsen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die algorithmische Logik reinkommt. Das heißt, man kennt mein Profil, also die digitalen Plattformen kennen mein Profil und spielen mir dann das aus, was ich mir zusammenstellen will. Und dadurch, dass die Anbieter, auch die SRG, anfängt, alles sozusagen zu entkoppeln, zu entbündeln, also nur noch Einzelleistungen anzubieten, sucht, wenn man so will, im Hintergrund ständig eine Maschine, einen Algorithmus, die Sachen, die Ottfried Jahren haben möchte. So, woran bindet sich denn Ottfried Jahren? Will er dann noch weiter Gebühren zahlen? Will er dann noch ein Abo haben? Will er dann noch? Muss er nicht zwingend. Er kriegt vielleicht nicht immer das, was er möchte, das weiß er vielleicht sogar, aber wenn er was möchte, geht er gezielt woanders hin. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es über Technologien gesteuert wird, steigt. Die Entbündelung führt dazu, dass auch die Anbieter sich fragen müssen, wer bin ich eigentlich? Bin ich eine Marke oder bin ich ganz viele Marken? Oder muss ich dort auch segmentieren? Also die Segmentierungsproblematik, die in der gesamten Gesellschaft da ist, nimmt dann auch im Medienbereich noch weiter zu.
Jetzt haben Sie ja gesagt, oder die Medienkommission, man muss Journalismus unter Umständen fördern, dass das wichtig ist. Weshalb ist Journalismus für eine Gesellschaft wichtig?
Also wenn es so ist, dass tatsächlich die Organisation zentral ist, dann ist der Journalismus da drin auch zentral, weil er bringt die Leistung, die er macht, und das ist jetzt wichtig, die Dinge einfach so, wie er sie machen möchte. Also Journalist ist eine relativ freie Tätigkeit. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten entdecken was, überlegen was, finden was, haben Gespräche und daraus lösen sich Berichte aus, Informationen aus. Dieser gesellschaftliche Suchprozess ist etwas, was eigentlich nicht bezahlt ist. Es ist etwas überraschend, was immer wieder eintritt. Und diese Leistung bringen nun mal die Journalistinnen und Journalisten. Mit der Wissenschaft vergleichbar. Physiker beschäftigen sich mit irgendwelchen Themen und finden plötzlich die schwarzen Löcher oder was immer sie da auch finden mögen, denn sie entdecken etwas. Und dieser Entdeckungsprozess, der ist eigentlich das Zentrale. Dass das, was dann rauskommt, verbreitet werden soll und muss für die Gesellschaft, dass die Gesellschaft damit Anstöße für ihre Reflexion erhält, das ist das Wertvolle im Journalismus. Die Medien sind eigentlich ja nur, in Anführungszeichen, nur die Verbreiter. Sie distribuieren die Dinge. Eigentlich ist die kreative, wichtige Leistung, die die Medien erbringen, die journalistische Leistung.
Dieser Entdeckungsprozess.
Dieser Entdeckungsprozess, Beobachtungsprozess. Ich bringe auch ein anderes Beispiel. Wer stellt die Öffentlichkeit in einem Gericht sicher? Ein Journalist, der dort zufällig sitzt, vielleicht sitzt gar kein Publikum da, vielleicht wird er oder sie nie über diese Gerichtsverhandlung schreiben. Aber die Tatsache, dass Öffentlichkeit hergestellt wurde in einem Gerichtsverfahren, führt dazu, dass sicher die Rechtsstaatlichkeit, das Rechtssystem angeguckt wird. Oder im Gemeinderat, wo vielleicht keine Öffentlichkeit hergestellt wird, aber eine Journalistin anwesend ist. Also das Herstellen dieser Öffentlichkeit im Sinne der Demokratie für uns alle stellvertretend ist quasi wie ein Bergbauer, der oben dafür sorgt, dass dort auch noch gemäht wird und nicht alles sozusagen versteppt. Das ist eine
Leistung. Und diese Herstellung von Öffentlichkeit hat auch eine gewisse Kontrollfunktion auf diese Akteure, die da sind, eben im Gericht oder eben an der Gemeindeversammlung.
Absolut, dieser Anspruch, das öffentlich geltend zu machen, wir kontrollieren hier die Öffentlichkeit. Ob dann darüber geschrieben wird, ist eine ganz zweite Frage.
Also diese Tätigkeit. Und das wird jetzt eigentlich nicht abgeholt. Und Sie sagen, das müsste man vielleicht abgelten.
Das ist im Prinzip etwas, was
diese Leistung.
Genau, die man zu wenig sieht. Ein Bauer leistet ja auch, ein Landwirt leistet ja auch Dinge, die nicht unmittelbar abgeleistet werden. Er kümmert sich um die Kulturlandschaft, er pflegt die Kulturlandschaft und leistet etwas für die Allgemeinheit, weil wir sind letztlich auf Artenvielfalt und so weiter angewiesen. Das heißt, er hat eigentlich eine verantwortliche Rolle, die nicht unbedingt ökonomisch sich auszahlen muss. Und die Medienförderung ist wichtig, weil darüber die Journalismusförderung sozusagen auch erreicht werden kann. Aber im Kern, das hat die IMEC auch immer so formuliert, geht es darum, die journalistische, kreative Leistung zu erhalten, auszubauen, zu ermöglichen und zu unterstützen.
Ist Journalismus eigentlich noch ein attraktiver Job? Das heißt, bei Ihren Studenten, wollen die eigentlich noch in den Journalismus gehen, die Publizistik-Studenten, oder wohin gehen die eigentlich?
Also die Mehrzahl der Studierenden, die jetzt sozusagen bei uns am Institut studieren, will ohnehin nicht in den Journalismus. Die sind eher dann sozusagen hier in Zürich an der ZHAW. Dort gibt es ja auch, Sie wissen das, Vinzenz Wies und andere auch eigene Angebote. Nein, das hat sich sicher ausdifferenziert. Die Studierenden auch aus anderen Fächern logischerweise gehen in den Journalismus. Die Attraktivität des Journalismus, das würde ich mal sagen, dürfte sinken. Zumindest wenn man sie als Berufskarriere begreift, die zum Schluss in die AHV münden soll, dann wird sie sinken.
Also dass man das bis ans, ans Ende macht.
Das sieht man jetzt ja schon, nicht, dass man in gewissen Phasen dann rausgeht. Die Attraktivität ist dennoch hoch, weil man natürlich sieht, wenn man Welt beobachten, gestalten will, dann hat man Interesse, Journalistin oder Journalist zu werden. Die Frage ist nur, kann darauf eine ganze Berufsbiografie
ganze Karriere. Aber ist das nicht genau das Problem, das unsere Medien haben, dass sie zum Teil einfach nur noch aus Spargründen auch auf junge Leute setzen, dass also die Zusammensetzung der Redaktionen nur sehr einseitig ist, zum Teil Männer nur, wenige Frauen und zum Teil jung, und weil die Leute steigen einfach mit 40, 50 aus dem Journalismus aus. Und das ist natürlich dann auch eine gewisse Verarmung des Journalismus oder die Erfahrung.
Sagen wir so, es ist sicher ein Risiko. Wenn weniger Jobs da sind, ist es schwieriger. Wenn die Löhne sinken, ist es schwieriger, weil man nicht die Stabilität der Perspektive hat. Könnte es sein, dass bestimmte Leute abgeschreckt werden, das zu machen. Dann kennen sie auch, sie haben eine Technisierung im Beruf. Es wird immer technischer. Mhm. Sie müssen lernen, alle Dinge, die sie machen, über mehrere Kanäle auszuspielen. Sie müssen die Logik von Ausspielung kennenlernen. Mhm. Sie sitzen teilweise in einem Raum mit vielen anderen zusammen. Ich nenne es immer gerne War Room ähnlich.
Statt Newsroom.
Genau, Newsroom, War Room, Newsroom. Beobachten, was andere machen, machen das Gleiche wie andere rund um die Uhr. Wann sind Sie bitte mal draußen? Wie viele Leute machen eigentlich Reportagen? Wie viele Leute sind eigentlich unterwegs? Einfach mal so zu überlegen im Café, was könnte kommen, Themen aufzugreifen. Es wird ja zunehmend, ich sage jetzt mal, industrialisiert, medienindustrialisiert. Und das zieht auch, glaube ich, bestimmte Typen eher an als die klassische, von mir aus die klassischen vormaligen Funktionen.
Also die da draußen waren bei den Leuten. Und das hat man jetzt auch gemerkt in der Corona-Zeit, oder? Wir waren alle zum Teil irgendwo, nicht einmal mehr im Newsroom, nicht mal mehr im Newsroom, sondern im Homeoffice, ja, also total genau. Vereinzelt. Ja. Hat das auch eine Rolle gespielt?
Also ich glaube, das spielt eine Rolle. Wenn man sich den angelsächsischen Journalismus anguckt, dann weiß man, dass ein großer Teil als Reporter arbeitet und die anderen sind Deskmen. Da hat man immer Unterschieden zwischen diesen. Und die einen sammeln und sind unterwegs und die anderen verarbeiten und prüfen. Diese Art von Organisation ist nicht die schlechteste. Die hat auch wieder ihre Probleme. Aber die Tatsache, dass es jetzt sozusagen alles in den Newsroom stattfindet, wo eigentlich eher geguckt wird, kollektiv, was machen die anderen, was wird da getrackt, das müssen wir auch haben, das sollte man auch tun, führt zu einem hohen Druck an Anpassung. Wenn Sie mal die News
im Prinzip anschauen, machen dann alle das Gleiche, ja, man schreibt
Imitation,
einander
ab. Imitation. Je mehr im Markt ist, wenn Sie jetzt Unternehmer stecken, ist das klar, muss möglichst viel imitiert werden. Und zwar das Erfolgreiche wird imitiert, das gibt Imitation. Die ganze Blaupausenindustrie sozusagen im Medienbereich verschärft sich, das sind Blaupausen, die da hergestellt werden, dass alle nur noch imitieren. Und je schneller und je mehr Kanäle Sie bespielen müssen, auf der Website, ausgestrahlt und, desto mehr werden Sie zu Imitationen kommen. Das hat ein Risiko. Das Risiko steigt zumal dann, wenn es auch noch sozusagen kollektiv in der Produktion ist, rund um die Uhr. Und sozusagen die, sagen wir mal, die abweichenden anderen Möglichkeiten eingeschränkt werden.
Das heißt, Sie sind kein Fan von Newsrooms?
Ich halte das für eine gefährliche Entwicklung. Sie hat Vorzüge, die sehe ich schon, auch. Sie führt aber nicht dazu, dass die Leistung unbedingt verbessert wird. Fachexpertise, Wissenschaftsjournalistin oder Wissenschaftsjournalisten, habe ich die rund um die Uhr im Team? Fragezeichen? Ich glaube eben nicht. Dann müsste man auch die Ressourcen bereitstellen, dass man die Fachressource bedienen kann, Politik, Wirtschaft, Kultur und so weiter, dann muss das auch sichergestellt werden. Das ist aber schwierig, das wissen Sie auch, wenn man das organisieren will von der organisationellen Seite, um das umzusetzen.
Das sind ganz komplexe Abläufe.
Genau,
ich kenne komplex. Das. Ja, genau, das ist genauso. Vielleicht noch zum Schluss die klassische Zeitung. Ich meine, ich zum Beispiel, ein Fossil, der als Zeitungsleser, ich werde immer Zeitung lesen, entweder als Papierform oder sonst, weil ich eben genau diese ich liebe das, dass die Leute für mich vorauswählen und ja, dass ich auch mal etwas Überraschendes sehe. Nicht einfach nur dieser Algorithmus, der mir immer das Gleiche zuspielt. Aber wird es das in 10, 15 Jahren noch geben?
Das ist eine Frage logischerweise der Distribution wieder, nicht? Also Sie müssen ja sicherstellen, dass im Milchkästchen genug Milchkästchen erwarten, dass dort ein Printprodukt reingelegt wird. Sonst wird es schwierig. Nein, ich bin auch ein solcher. Ich halte das auch für vom Haptischen her, auch von der Art und Weise, wie man den Tag strukturiert oder Lesezeiten strukturiert, für wichtig. Ich glaube nur, dass das schon etwas Aussterbendes ist, weil die digitale Verbreitung nimmt zu. Auch ich nutze natürlich die E-Paper-Form und nutze die auch mehr denn je. Aber diese Art von Bündelung ist ja im E-Paper noch gewährleistet. Und das kann man da verknüpfen mit Newslettern und so weiter. Aber Sie sehen natürlich, Sie haben nicht nur ein Paper gedruckt, Sie haben ein E-Paper, dann haben Sie noch Newsletter und Specials. Alle differenzieren aus, teilweise mit den gleichen Inhalten. Ich glaube, die Nutzungsgewohnheiten werden sich ändern und es wird ein Luxusgut sein, eine Zeitung zu haben.
Also ganz speziell, also gedruckt. Wirklich ein Luxus. Und dann ist es ja so, dass die Leute zum Teil gar nicht mehr lesen, sondern es ist dann eben vor allem das Bewegtbild, das heute
total wichtig ist. Klar, da kommt das noch mit hinzu,
dass es Videos, muss immer Video sein.
Grafik oder Videos natürlich sehr stark im Markt dann laufen.
Ich habe noch 5 Sätze, die Sie doch bitte beenden würden für mich. Wir sind richtig bei dem Thema. Ich lese auch im Zeitalter der sozialen Medien Zeitungen, weil
ich dort auf Überraschendes stoße, was ich nicht vorher wusste.
Journalismus ist für mich unverzichtbar, weil
auch er Überraschendes liefert und Eindrücke vermittelt, die ich nicht kannte.
Medienfreiheit ist für eine Demokratie ungemein wichtig, weil
ohne diese Medienfreiheit hätten wir das Risiko, dass wir von anderen Gruppenmächten beeinflusst werden über Gebühr.
Medienförderung in der Schweiz ist notwendig, weil
ohne eine Förderung auch eine substanzielle Entwicklung im Bereich Technologie oder Kreativität nicht mehr gelingen könnte.
Die Herstellung von Öffentlichkeit, da haben wir darüber gesprochen, ist eine zentrale Aufgabe von Journalisten und Medien, weil
ohne Öffentlichkeit eigentlich das Grundverständnis von unserer demokratischen Gemeinschaft infrage gestellt werden würde. Der Anspruch, dass vieles öffentlich sein soll und muss aufrechterhalten und durchgesetzt werden und das macht der Journalismus, das machen die Medien, das machen auch andere, aber das ist eine zentrale Aufgabe.
Besten Dank, Gottfried Jahn, für dieses Gespräch. Das war der ComSumCast Nummer 7. Sie finden ihn auf unserer Homepage communicationsummit.ch, aber natürlich auch, wir haben davon gesprochen, von diesen großen Anbietern, also auf Spotify, sehr Apple, schön, YouTube, überall zu finden, immer dort, wo es Podcasts gibt. Der nächste ComSumCast erscheint dann Anfang Oktober. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.
Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.